Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Lasset uns beten. Herr Vater, in dieser Morgenstunde stehen wir vor dir mit Loben und mit Danken. Nimm unsere Anbetung gnädig an. Lass dein Lob eine Kraft werden, die alle Traurigkeit und Resignation überwindet. Du weißt, wie schwer manche von uns an ihrem Dasein tragen, angefochten durch eigenes Versagen und entmutigt durch die Übermacht der Verhältnisse. Aber jetzt erhebt sich unsere Seele zu dir. Du hast uns in deinem Sohn deine ganze Liebe geschenkt. Das erfüllt uns mit neuem Mut und mit Zuversicht. Und jetzt bitten wir dich, Vater, um den Beistand des Heiligen Geistes, dass er uns helfe, die frohe Botschaft so zu verkündigen und zu hören, dass sie uns erquickt und stärkt zum guten Kampf, der jedem von uns an seinem Platz im Leben verordnet ist. So gib uns am heutigen Sonntag Anteil an der großen Freude, die durch deinen Ostersieg allem Volk widerfahren ist. Und einst lass uns dann bei denen sein, die Glauben gehalten haben bis ans Ende und dich ewig loben werden, von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und jetzt stellen wir uns ins Licht des Wortes, das im Brief des Apostels Paulus an die Römer steht, im 6. Kapitel und hier im 9. Vers, also lautet: Wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Dieses Wort steht im Römerbrief im 6. Kapitel, im 9. Vers. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, das ist eine Aussage von besonderem Gewicht. Wir wollen Acht geben, dass wir sie nicht verkleinern, nicht verharmlosen. Paulus meint das nämlich anders, als wir, wenn uns nach langem, schwerem Leiden ein Liebesangehöriges stirbt. Wenn wir dann sagen, er hat es jetzt überstanden. Er hat es jetzt hinter sich. Er ist entschlafen. Er ruhe sanft. Nein, Christus ist nicht entschlafen. Christus ist wach. Er ist auferweckt Er lebt und ist kräftig am Werk. Christus hat den Tod nicht hinter sich, sondern unter sich. Er ist gestorben. Zwar schmerzlich genug, aber das Sterben währte gleichsam nur einen Augenblick. Jetzt ist es vorbei. Das Sterben hat aufgehört. Er ist dem Sterben enthoben, für ewig enthoben. Es ist auch nicht so, wie wir in den Evangelien vernehmen, bei jenen diversen Totenauferweckungen, dass Christus jenen Jüngling von Nain, jene Priesterstochter in Kapernaum, den Lazarus in Bethanien, ins Leben zurückgerufen hat und sie dann früher oder später wieder gestorben sind. Sie wurden rückwärts auferweckt in ein sterbliches Dasein. Christus ist gleichsam vorwärts auferweckt. Er steht jetzt dem Tod gegenüber im Zustand der Unantastbarkeit. Die Verwesung hat an ihm nichts mehr zu tun. Er ist auferweckt. Wir wissen, dass Christus vom Tode auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod hat hinfort hier nichts mehr zu suchen. Gleichzeitig erfolgt hier eine hochwichtige Mitteilung über den Tod. Der Tod, heißt es weiter, kann hinfort über ihn nicht herrschen. Herrschen. Der Tod ist nämlich ein Herrscher. Es ist ihm so viel Macht gegeben von Gott, dass es manchmal scheint, der Tod sei geradezu der Alleinherrscher in dieser Welt. Er übt ein totalitäres Regime aus, kommt jeder dran. Jung oder alt, klein oder groß, der Tod kennt keine Ausnahme. Er wirkt lückenlos und macht ganze Arbeit. Der Tod herrscht, herrscht schrecklich. Man hat manchmal den Eindruck, gerade die Mächtigen und Großen in dieser Welt sind sich dieser Überlegenheit des Todes ganz besonders bewusst. Wenn jeweils einer von ihnen stirbt, dann wird der Hut besonders tief abgezogen vor dem Sarg. Und der Rücken krümmt sich besonders und die Knie beugen sich ganz besonders bei den Totenfeierlichkeiten vor seiner Majestät, dem Tod. Er ist ein Herrscher. Er hat sogar Herrschaft über Christus bekommen. Er wurde dem Vater gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Es hat ihn gegraut vor dieser Herrschaft des Todes. Und für die Jünger war es ein Schock, von dem sie sich nur langsam und mühsam zu erholen vermochten. Man spürt etwas von diesem Entsetzen noch aus dem Wort des Apostels. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Aber jetzt hat er ausgeherrscht über Christus. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jetzt sind die Rollen vertauscht. Christus herrscht über den Tod. Jetzt müssen die Mächte, Fürstentümer und Gewalten vor Christus den Hut abziehen. Ihm ist jetzt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Vor ihm, dem Lebensfürsten, müssen sich jetzt beugen die Knie aller derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge soll bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Christus, von den Toten erweckt, wird hinfort nicht sterben. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Liebe Gemeinde, er wird hinfort nicht sterben. Über ihn kann der Tod hinfort nicht herrschen. Aber wie steht es um uns? Wir hätten offen gestanden lieber gehört, wenn es da stünde, dass wir hinfort nicht mehr sterben, dass der Tod über uns hinfort nicht mehr herrschen könne. Er, ja, recht und gut, aber wir? Auf diese Frage können wir nur mit einer Gegenfrage antworten. Ist es richtig? Ist es am Platz, ihn und uns derart auseinander zu reißen? Beinahe in einem Gegensatz zu sehen, wenn doch etwas in der Heiligen Schrift deutlich und klar bezeugt ist, dann doch das, dass Christus nicht für sich gestorben ist und nicht für sich auferstanden ist. Er ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. Uns zu gut. Es geht nicht an, Christus und seine Gemeinde, nachdem Christus sich mit dieser Gemeinde identifiziert hat, sie noch auseinanderzureißen. Gerade in diesem Zusammenhang hier, im 6. Kapitel des Römerbriefes, ist von der Taufe die Rede. Und der Apostel Paulus erklärt hier die Taufe mit einem Gleichnis aus der Natur. Er sagt, getauft werden heiße eingepflanzt werden. Eingepflanzt in Jesus Christus. Eingepflanzt in sein Sterben, eingepflanzt in sein Auferstehen. Im Auferstehen und im Sterben Christi ist für uns Wurzelboden. Da sind wir jetzt verwurzelt. Auf diesem todfreien Boden durften wir Wurzeln schlagen. Wir sterbliche Menschen, so innig sieht Christus seine Gemeinde mit sich verbunden, wie die Pflanze mit dem Boden verbunden ist, in den sie gepflanzt ist. Der Apostel Paulus hat noch andere Gleichnisse gebraucht, um die Verbundenheit zwischen Christus und uns zu bezeugen. Er hat das Gleichnis vom Haupt oder vom Leib und von den Gliedern ausgesprochen. Christus ist der Leib und wir sind Glieder an diesem Leib. Ja, Christus selber hat ein Gleichnis aus der Natur gewählt, als er uns mit den Schossen am Rebstock verglich. So wie die Schosse am Rebstock angewachsen sind, so ganz und so innig gehören wir mit Christus zusammen. Liebe Gemeinde, es geht uns etwas an. Es geht hier um unsere Sache, wenn es heißt, Christus von den Toten erweckt, wird hinfort nicht sterben. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Über ihn nicht herrschen. Und wir gehören zu ihm. Liebe Gemeinde, zu diesem auferstandenen Christus gehören dürfen, das hat für uns Konsequenzen. Das hat für uns Auswirkungen, Folgen. Zunächst eine ganz allgemeine Auswirkung, nämlich, wir dürfen jetzt den Tod anders ansehen. Er ist nicht mehr der Alleinherrscher. Alle Tyrannen dieser Welt, je grimmiger sie regieren, leben davon, dass man an ihre Unbesiegbarkeit glaubt. Wenn es einmal heraus ist, dass sie besiegbar sind, dann fällt der Nimbus der Unbesiegbarkeit zusammen. Dann sind sie da wie ein elendes Häuflein. Wie ein Ballon, in den gestochen wurde. Wir wissen jetzt, dass der Tod nicht unbesiegbar ist. Denn eine Grenze hat Tyrannenmacht. Dieser Tyrann aller Tyrannen hat seine Grenze am Auferstandenen gefunden. Und geborgen im Nährboden, im todfreien Nährboden der Auferstehung Christi, dürfen wir jetzt den Tod zurufen, was Tell dem Gessler zurief. Fort musst du, deine Uhr ist abgelaufen. Fort musst du, Tod, deine Uhr ist abgelaufen. Du hast in Jesus Christus den Stärkeren gefunden. Christus ist der einzig Unbesiegbare, der Pantokrator, der Allein- und Allherrscher. Christus, von den Toten auferweckt, wird hinfort nicht sterben. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Eine zweite Auswirkung der Auferstehung Christi besteht darin, dass man jetzt anders stirbt. Es sterben nicht mehr alle gleich jetzt. Man kann jetzt verschieden sterben. Man kann mit oder ohne Christus sterben. Wer verbunden ist mit Christus, für den wird der Tod lediglich ein Grenzübergang, ein Grenzübertritt, ein peinlicher Grenzübertritt, aber immerhin ein Übertritt nicht vom Leben in den Tod, sondern umgekehrt, ein Grenzübertritt vom Tod zum Leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod, weil Christus auferstanden ist von den Toten. Er hat es immer wieder gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder noch stärker, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Oder ganz konkret, dort, wo der gute Hirte sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und meine Schafe hören meine Stimme. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Es gibt ein anderes Sterben, seitdem Christus auferstanden ist. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich kannte eine Frau in Basel, eine intelligente Persönlichkeit, die begnügte sich nicht damit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie ging ein Schrittlein weiter und tat dem Tod auch die Ehre nicht mehr an, dass sie auch nur einen Gedanken des Todes in sich duldete und schließlich ihrer Umgebung mitteilte, sie werde nicht sterben. Christus werde wiederkommen, bevor sie sterbe. Sie müsse den Tod überhaupt nicht mehr schmecken. Sie werde direkt hinübergenommen. Sie war eine Zielscheibe viel Spottes. Sie hat ihr Sprüchlein in großer Einfalt und Bestimmtheit immer wieder gesagt. Gewiss, sie ist über die Grenze gegangen, über die wir nicht gehen dürfen. Wir sind jetzt noch in einem sterblichen Leib. Wir sind jetzt noch im Zeitabschnitt des Sterbenmüssens. Aber ich habe mir doch oft gesagt, um dieses Kind des Osterglaubens war eine Atmosphäre des Lebens und der Freude. Und als sie dann über 90-jährig starb, übrigens im Frieden starb, da wurden an ihrem Sarg keine schicksalsschweren Töne hörbar. Da wurden bei ihrer Abdankung Freudenlieder, Jubellieder, Osterlieder gesungen. Es war ein einziges Zeugnis der Auferstehungsherrlichkeit Christi. Wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Wie muss das sein, wenn wir einst in diesen Zustand der Unantastbarkeit durch den Tod hinübergerückt sein werden? Liebe Gemeinde, es hat Auswirkungen auf Sterben. Es gibt ein anderes Sterben, wo der Osterglaube lebendig wird. Aber nun eine weitere Frage. Wie steht es nun mit dem Leben diesseits des Todes? Ändert sich da auch etwas? Oder bleibt da alles beim Alten? Liebe Gemeinde, wo der Auferstehungsglaube Christi lebt, da ist eine Kraft der Veränderung, eine Kraft der Wandlung und der Entwicklung am Werk. Da ist nicht Erstarrung, nicht Stagnation. Da tritt Bewegung ein. Wo der Auferstehungsglaube Christi lebt, da werden an unserem dürren Baum neue grüne Zweige ausschlagen und an den Zweigen Knospen sprießen und aus den Knospen Blüten und Früchte, Früchte des Lebens, Ewigkeitsfrüchte, Früchte des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung werden wachsen und reifen. Vor allem der Sünde gegenüber wird sich allerlei bewegen. Wer mit dem auferstandenen Christus verbunden ist im Glauben, der wird aufgeweckt aus jener schrecklichen Mutlosigkeit unserer Zwangsvorstellungen und unserer Zwangshandlungen, dass wir denen hilflos und hoffnungslos ausgeliefert sind. Da wird mit dieser Mutlosigkeit gebrochen. Es gibt ein Widerstehen in den Versuchungen des Fleisches. Und es gibt Menschen, die aus den Klauen des Mammon befreit sind, die frei geworden sind dem Mammon gegenüber, im Umgang mit dem Geld. Es ist so, wie es im Abendmahlsgebet heißt, dass wir von allen Banden böser Gewohnheiten, Süchten und Lastern befreit werden können. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen, auch der Teufel und die Sünde nicht. Es fällt auf, wie diejenigen, die gegen das Straßenbanditentum ankämpfen müssen, gegen das Strauchrittertum der Autobahn aufkommen müssen, dass die mehr und mehr an diese Kräfte des Widerstehens appellieren. Es fällt einem auf, wie sie an den Straßenrand schreiben, zügle deine Pferde. Pass doch auf, dass du nicht ein Opfer des Überholungs-, Überrundungs-, Übertrumpfungswahnes wirst, dass du den Wagen in deiner Hand hast und nicht der Wagen dich, dass du der Herr des Wagens bist. Weil du Herr über dich selber bist, nein, weil Christus dein Herr geworden ist. Es gibt eine Kraft der Veränderung von Osten her, nicht nur im Leben des Einzelnen, auch im Leben der Völker, was ein Jahrhundert lang sündhafte, allgemeine Anschauung sein kann zerbrechen. Wenn eine Welle von Osten her das Eis bricht, zum Beispiel, dass wir weiße Europäer heute einigermaßen wissen, dass wir uns den Farbigen gegenüber vergangen haben, was man vor 40, 30, 20 Jahren noch nicht wusste. Das ist ein Aufbrechen von Ostern her, das sich hier ereignet. Oder als Abraham Lincoln damit ernst machte, dass Sklavenhalter sein und Christ sein unvereinbar sind, dass Sklaverei unchristlich ist, da war das ein Durchbruch. Vom todfreien Gelände her. Ein Durchbruch von Oster. Als im Jahre 1861, vor 100 Jahren, in Russland die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, da hat ein zaristischer Emigrant in einer Londoner Zeitung einen Artikel, einen Jubelartikel geschrieben und ihn mit dem Titel überschrieben: Du hast gesiegt, Galiläer. Jawohl, da hat der Galiläer gesiegt. Und wenn eines Tages die Anschauung durchbrechen sollte, dass jeder Staatsmann und jede Regierung, die einen Krieg auslöst, ein Massenverbrecher und hundertfacher Eichmann ist, dann wird das ein Durchbruch von Osten sein. Und dass jedes Gewaltregiment, sei es im gottlosen Russland oder im allerchristlichsten Spanien, ein Gräuel ist vor Gott. Diese Erkenntnis ist Durchbruch von Osten. Wir wissen aber, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Aber nun eine Frage. Liebe Gemeinde, ist dieser Glaube nicht etwas gefährlich? Glaube ist gefährlich. So wie Licht gefährlich sein kann, so wie Kraftstrom gefährlich sein kann, so ist Glaube gefährlich. Es kann geschehen, dass ein Kind dieses Glaubens anfängt, in dieser Todeswelt mit seltsamen Augen angeschaut zu werden. Anfängt als unverbesserlicher Idealist oder als Narr belächelt zu werden oder als Fremdkörper im Volk bespien zu werden. Um ganz konkret zu sein, wer der Überzeugung Ausdruck gibt in unserem Land, dass Atomkrieg, auch jede Vorbereitung des Atomkriegs, jede Erhöhung und Erweiterung der Atomgefahr, dass auch die atomare Aufrüstung der Schweiz mit dem christlichen Gewissen unvereinbar ist, der hat allerlei zu gewärtigen. Der ist allerlei Verdächtigungen ausgesetzt. Nun geschehe nichts Böseres. Der Osterglaube ist gefährlich. Gott sei Dank. Hört hier die Harmlosigkeit auf. Es ist eine Tatsache, wo die Gemeinde Christi an Ostern glaubt, dass es eine angefochtene Gemeinde ist. Und wo der Osterglaube in der Kirche lebte, war sie noch immer eine verfolgte Kirche. So weit gehen die Auswirkungen der Tatsache, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Wir wissen, sagt Paulus. Ja, woher wissen wir das denn? Dass Christus von den Toten auferweckt ist. Darauf kommt alles an. Aber woher wissen wir das? Ein Idealist und Kämpfer, der sagt, ich glaube an Gott, sagt aber gleichzeitig, mit eurem auferstandenen Jesus, da kann ich nichts anfangen. Dass der leben soll. Er pflegt in der Diskussion mit uns Christen etwa zu sagen, gebt mir seine Adresse oder seine Telefonnummer, damit ich mich erkundigen kann, ob er lebt oder nicht. Wir haben heute eine Adresse bekommen. Sie heißt Paulus von Tarsus. Dieser Paulus ist nämlich dem Auferstandenen begegnet. Auf sehr massive Art. Darum sagt Paulus, wir wissen. Aber es gibt eine noch direktere Adresse. Das ist der Heilige Geist. Wo der Heilige Geist es uns bezeugt, dass Christus von den Toten auferweckt ist, da beginnt ein Reden mit Christus und von Christus her. Da beginnt ein Hören auf Christus. Da wird Christus so persönlich real, dass man ihm gehorcht oder nicht gehorcht. So weit gehen die Auswirkungen der Osterbotschaft. Das, wo der Heilige Geist sie uns bezeugt, dass da ein persönliches Gehorsamsverhältnis zu Christus entsteht. Wir wissen aber, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht steht. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Amen. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht, Für und Für. Mitten in dieser Zeit vom Tode gezeichnet, hast du eine ewige Erlösung vollbracht. Wir danken dir, dass du uns zur Gemeinde derer berufen hast, die in Christus ihren einzigen Halt haben, im Leben und im Sterben. Herr Christus, du hast durch deine Tat am Kreuz für alle unsere Sünden vollkommen bezahlt und hast uns aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Dafür können wir dir in Zeit und Ewigkeit nie genug danken. Und nun bitten wir dich für alle Sterbenden, sei ihnen um der Barmherzigkeit Christi willen im Todeskampf nahe. Lass sie im Frieden der Vergebung und in der Gewissheit des ewigen Lebens die Augen schließen. Erbarm dich auch aller Gesunden und Arbeitenden, dass auch wir rechtzeitig unser Heil bedenken. Wo immer deine Gemeinde um des Glaubens willen angefochten und verfolgt wird, da befreie sie von Leidensscheu und Menschenfurcht. Wir anbefehlen dir heute insbesondere die Neukonfirmierten. Lass es ihnen nicht gelingen, ihr Leben ohne dich einzurichten. Erhalte sie an deinem Wort und wecke in ihnen jederzeit das Verlangen nach deinem Mahl. Rüste die Lehrer für das neue Schuljahr aus mit der Gabe des Heiligen Geistes. So lass sein Geschlecht heranwachsen in Gottesfurcht und Glaubenskraft. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. In aller Bedrängnis und Bedrohung aber danken wir dir, dass du uns den Sieg gegeben hast in Jesus Christus. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer nicht mit uns zur Tauffeier bleiben kann, möge nun in den Frieden dieses Tages und in die Arbeit der kommenden Woche hineingehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Er behüte euch vor allem Übel. Er behüte euer Leben. Er behüte euren Ausgang und euren Eingang von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.